Ohne sie gäbe es keine Menschen, keine Tiere, keine Pflanzen. Somit keine Vielfalt und doch fürchten wir sie. Mutation. Heute schauen wir uns an, wie Mutationen entstehen, was sie mit Krankheiten, Medikamenten und Anpassung zu tun haben. Darüber spreche ich mit unserem Experten, Professor Dr. Jörn Walter. Fangen wir wie immer ganz von vorne an. Was genau sind eigentlich Mutationen?
Mutationen sind erstmal genetisch betrachtet einfach Veränderungen des Erbguts an bestimmten Stellen gegenüber dem, was der vorherrschende Text ist. Das heißt also, vorherrschender Text heißt, der Text, wenn wir den uns bei vielen Menschen angucken würden, würde sich genau gleich lesen. Und an der Stelle, wo die Mutation auftritt, tritt jetzt eine Veränderung auf, die den Text entweder unterbricht oder verändert in seinem Sinn. Und der Text ist dabei häufig für uns Genetiker betrachtet das Gen, also ein Abschnitt, der einen sinnhaften Text sich gibt. Und in diesem kommt es zu diesen Veränderungen, zu der Mutation. Und Mutationen sind erstmal ganz neutral die Veränderung der Basenabfolge, nichts anderes. Wir verbinden mit diesem Begriff aber häufig eine Veränderung des Merkmals auch, das heißt eine Veränderung des Gens.
In der Folge P haben wir über Polymorphismen gesprochen. Das sind Unterschiede im Erbgut, die in der Bevölkerung vorkommen. Was ist denn genau der Unterschied zwischen Polymorphismen und Mutationen?
Eine Mutation ist erstmal der Vorgang, wo ein zufälliges Einzelereignis stattfindet. Das heißt also, an einer Stelle im Genom passiert eine Veränderung. Ein Polymorphismus ist etwas, was in der Bevölkerung schon existiert, als diese Mutationsvariante und in gewissen Häufigkeiten auftritt. Entweder mit geringer Häufigkeit oder sehr großer Häufigkeit. Und dementsprechend sprechen wir auch von polymorph, das heißt vielgestaltig, in der Gesellschaft, in der Population an dieser Stelle. Der Begriff Mutation steht sozusagen darüber und sagt erstmal, das ist der Vorgang, dass eine Veränderung stattgefunden hat.
Welche Arten von Veränderungen, also Mutationen, gibt es denn? Du hattest zum Beispiel von einzelnen veränderten Buchstaben gesprochen.
Genau, dann sprechen wir von sogenannten Punktmutationen. Das heißt also, an jedem Punkt in unserem Genom, Punkt ist immer jeder Buchstabe, ein einzelner Buchstabe, kann es zu Veränderungen kommen. Ein C kann durch ein T ersetzt werden, ein G kann durch ein A ersetzt werden und so weiter. Das sind die sogenannten einfachsten Punktmutationen und dann kommt es zu anderen Mutationen, wo bestimmte Abschnitte in unserem Genom verloren gehen oder verdoppelt werden oder so verändert werden, dass sie gegenüber einem anderen Genom anders aussehen, einfach durch Rumdrehen, ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
Gibt es denn Veränderungen, die noch größere Abschnitte betreffen, also zum Beispiel auf Chromosomenebene?
Ja, auf jeden Fall. Gibt es solche Mutationen? Es kann sein, dass bestimmte Abschnitte auf den Chromosomen verloren gehen oder verdoppelt werden oder sich auch mit anderen Chromosomen vermischen. Und die sind aber in der Regel so schwerwiegend, dass sie nicht überlebensfähig sind und ganz schnell in Populationen wieder verschwinden, weil es keine Nachkommen gibt, wenn so etwas passiert.
Mutationen können also sehr vielfältig sein. Aber wie entstehen die eigentlich? Sind das oft Kopierfehler oder spielen auch Umwelteinflüsse eine Rolle?
Es spielt alles eine Rolle und es ist sehr vielfältig. Und wenn ich also eine Genetikvorlesung halte für die Studierenden, dann ist das so, dass das ganze Vorlesungsreihen sind, wo wir uns nur mit Mutationen beschäftigen, weil es ist halt ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten, wie Mutationen entstehen. Ich hatte schon gesagt, einmal die häufigste Form sind Kopierfehler, die zweithäufigste Form sind spontane chemische Veränderungen, denn die Buchstaben in unserem Genom, das sind chemische Moleküle, die auf ihre chemische Umwelt reagieren. Und wenn in dieser chemischen Umwelt sich leichte Verschiebungen ergeben, dann können halt auch die Basen reagieren und sich verändern und sehen plötzlich anders aus. Also ein C sieht dann plötzlich aus wie ein T, obwohl es immer noch eigentlich ein C war. Sieht für die Kopiermaschinerie dann aus wie ein T. Das sind sehr, sehr häufige Veränderungen. Die müssen dann wieder repariert werden. Da gibt es Reparaturmechanismen. Dann gibt es halt ganz viele Umweltschäden, die auf uns einwirken, wie zum Beispiel Strahlung, die dazu führen kann, dass es zu Veränderungen kommt. Das kann Brüche in der DNA sein, das können Veränderungen sein, die sich aus dem Wiederherstellen der DNA ergeben, wenn Schäden entstanden sind. Denn unser Körper und jede unserer Zellen hat ganz, ganz viele Mechanismen, um sozusagen Veränderungen auch wieder in den Normalzustand zurückzuführen. Wenn wir das nicht hätten, dann würden wir gar nicht mehr leben. Also wir brauchen diese Reparaturmechanismen, die Mutationen sozusagen wieder ins rechte Lot bringen.
Wie sieht's denn aus mit Viren? Können die auch Einflüsse haben?
Wie sieht es aus mit Viren? Ja, Viren können auch einen Einfluss haben. Es gibt einmal Viren, die sich auch in unser Genom reinsetzen. Die springen sozusagen als eine fremde DNA in unsere Erbsubstanz mit rein und können an den Stellen dann halt auch zu Veränderungen und Mutationen führen. Auch wenn sie wieder rausgeschnitten werden, was auch ein Mechanismus ist, der häufig passiert. Aber sie können auch Veränderungen in unserer Erbsubstanz hervorrufen, indem sie die Maschinerien, die für Reparatur und Veränderungskorrektur wichtig sind, mit beeinflussen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie Viren unser Erbgut indirekt oder direkt mit beeinflussen.
Was passiert denn eigentlich, wenn so ein kleiner oder großer Tippfehler im Erbgut auftritt? Welche Auswirkungen kann das haben? Kann das positive, negative oder vielleicht auch gar keine Auswirkungen haben?
Also zunächst erstmal sind Mutationen neutral. Sie geschehen nicht mit einer Intention, sondern sie passieren an einer bestimmten Stelle zufällig. Und erst durch die Übersetzung in Biologie, das heißt das Ablesen der Gene, die Ausprägung eines Merkmals, wird aus einer Mutation dann halt auch möglicherweise eine Veränderung in der Biologie. Also wenn so ein Tippfehler in einem Gen auftritt, dann kann das eine ganze Reihe von verschiedenen Effekten haben. Der einfachste ist, dass es neutral ist. Es führt zu keiner Veränderung, die sichtbar ist. Wir sehen das aber wie eine Mutation, wie eine Basenveränderung an dieser Stelle. Und trotzdem macht es nichts. Der zweite Effekt führt dazu, dass es zum Funktionsverlust kommt. Dass also das Genprodukt nicht mehr in der Art und Weise funktioniert, wie es funktionieren sollte. Das kann zum Beispiel ein Enzym sein, das einen Prozess nicht mehr steuert. Das kann ein Strukturprotein sein, das dazu führt, dass die Zelle nicht mehr die Struktur ausbilden kann, die sie ausbilden müsste. Und damit stirbt die Zelle oder damit würde auf jeden Fall die Zelle Schwierigkeiten bekommen. Es kann aber auch sein, dass durch die Basenveränderung es zu ganz neuen Funktionen kommt. Und das passiert im Lauf der Evolution öfter mal, dass Gene plötzlich eine ganz andere veränderte Funktion haben und diese veränderte Funktion einen Vorteil für das Lebewesen bringt und weitervererbt wird und in Nachkommen in der Population einen Überlebensvorteil bringt. Also wir sehen, es gibt also neutrale Effekte, es gibt negative Effekte, es kann aber auch positive Effekte geben, die durch diese Tippfehler entstehen können.
Also ist nicht jede Mutation automatisch schlecht. Gibt es denn aber auch gefährliche Mutationen, die tatsächlich zu Krankheiten führen können?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Mutationen. Es gibt eine Datenbank, die nennt sich OMIM. Und in dieser Datenbank sind alle Erkrankungen, die genetische Ursachen haben, verzeichnet. Und das ist eine riesenlange Liste, die immer weiter wächst. Man geht davon aus, dass die Veränderungen, die in einzelnen Genen stattfinden, eine ganze Reihe von Erkrankungen hervorrufen, dass aber wir relativ niedrige Fallzahlen haben und dementsprechend es schwierig ist, das über die Weltbevölkerung zusammenzutragen. Für bestimmte Erkrankungen, die halt weit verbreitet sind und die man in einigen Bevölkerungen gehäuft sieht, hat man solche Gene dann schon identifiziert, zum Beispiel die zystische Fibrose, das CTFR-Gen, wo wir wissen, dass eine Mutation in diesem Gen die Erkrankung auslöst. Das heißt also, die dazu führt, dass in der Zelle drin ein fehlerhafter Salz- und Wassertransport stattfindet und dass es dann zu zähflüssigem Schleim kommt. Das gibt es für viele Erkrankungen. Das sind zum Beispiel Erkrankungen wie die Blutererkrankung, also Blutgerinnung, Hämophilie. Das können andere Erkrankungen sein, die halt auch die Voraussetzung zu Brustkrebs oder Krebsentstehung letztendlich mit beeinflussen.
Heißt das dann, dass eine Mutation in einem Gen verantwortlich ist für eine Erkrankung oder sind das manchmal auch mehrere Mutationen in mehreren Genen, die zu einer Erkrankung führen?
Das ist eine gute Frage und die häufigsten Effekte, die wir sehen, sind Mutationen oder Veränderungen, die in vielen Genen stattfinden, weil auch viele Erkrankungen nicht unbedingt immer nur auf ein Gen zurückzuführen sind. Und umgekehrt ist es teilweise auch so, dass es überraschende moderne Befunde gibt, dass Mutationen, von denen man ausgegangen ist, dass sie zwangsweise zu einer Erkrankung führen, vorhanden sind in Personen, die kein Merkmal aufweisen. Das heißt also, es gibt auch kompensatorische Mutationen oder kompensatorische Effekte in anderen Genen, die eine scheinbar wichtige Mutation doch wieder überdecken können. Und diese Effekte beginnt man erst zu verstehen.
Es gibt ja auch Beispiele, wo eine Mutation nicht nur negative Auswirkungen hat, sondern auch Vorteile mit sich bringen kann. Zum Beispiel bei der Sichelzellenanämie. Kannst du das mal näher erklären?
Ja, die Sichelzellenanämie führt dazu, dass halt die roten Blutkörperchen sich verändern in ihrer Form und ihrer Funktion. Und sie haben auf der einen Seite das Problem, dass der Sauerstofftransport nicht mehr so funktioniert. Und auf der anderen Seite führen sie auch dazu, dass in den Kapillaren es zu Verklumpungen kommen kann und zu sekundären Problemen, die dann zu Organschäden führen. Und diese Organschäden verkürzen die Lebenserwartung. Gleichzeitig kommt aber mit dem negativen Erscheinungsbild der Sichelzellen auch ein positiver Effekt dazu, nämlich die Sichelzellen sind nicht mehr infizierbar von dem Malaria-Erreger. Das heißt, Menschen, die in einer Region leben, wo Malaria weit verbreitet ist, die ja natürlich auch einen negativen Effekt auf die Lebenserwartung hat, können quasi durch einen negativen Effekt, der sich auf ihre Blutzellen auswirkt, einen positiven Effekt erfahren, dass sie nämlich nicht mehr Malaria infiziert werden können und zumindest teilresistent dagegen sind, sodass sie halt Malaria überleben, aber mit der Sichelzellenanämie immer noch ein Problem haben. In Afrika sehen wir das, dass in Populationen diese Mutation, dieses Allel, was sich als Sichelzellenanämie-Allel verbreitet hat, auch wirklich verbreitet ist.
Und ist die Sichelzellenanämie eine vererbbare Krankheit? Also wird sie über die Keimbahn weiter vererbt?
Ja, genau. Deswegen ist sie in der Population verbreitet. Das heißt also, das ist dann quasi eine Erbmutation, vererbte Mutation, die halt in der Population weit verbreitet ist. Weil die Menschen vermutlich eher das reproduktive Alter erreichen und nicht zuvor an Malaria sterben.
Okay, die Sichelzellenanämie ist also eine vererbbare Krankheit. Sind denn alle Mutationen vererbbar oder gibt es auch welche, die nicht vererbt werden?
Also prinzipiell entstehen Mutationen ja in allen Zellen in unserem Körper oder können in jedem Zellen unserer Körper entstehen. Und wenn sie in Körperzellen entstehen, dann sind sie auch auf diese Körperzellen beschränkt. Mutationen, die wir vererben, müssen zwangsläufig in unseren Keimzellen entstehen, in den Spermien oder in den Eizellen, um vererbbar zu werden. Das heißt, eine Mutation, die auf meiner Haut entsteht und zum dunklen Hautkrebs führen kann, das ist nicht eine Mutation, die ich jetzt dann an meine Kinder vererben kann. Sie entsteht nur an der Stelle, wo die Haut sich verändert hat, die Zellen sich verändert haben. Wenn ich aber eine Mutation habe, die in unserem Genom sich so verändert, dass sie weitervererbt werden kann, wie zum Beispiel die Empfänglichkeit für das Brustkrebsrisiko, dann ist das eine vererbbare Mutation, die auch häufig in den Nachkommen dann zum Tragen kommt.
Also es gibt die Keimbahnmutationen. Haben die anderen denn auch einen Namen?
Ja, man spricht von somatischen Mutationen, das heißt von Körperzellenmutationen, die nicht in die Keimzellen eingehen.
Also die Mutationen, die dann im Laufe des Lebens entstehen, zum Beispiel in Lunge oder Haut?
Sie entstehen ständig. Wir haben ständig Mutationen, die in unseren Körperzellen entstehen. Aber es gibt auch viele Mechanismen, die diese Mutationsereignisse erkennen und reparieren und das wieder in den Normalzustand zurückführen. Und diese sind ganz, ganz wichtig. Also wir sollten uns nicht erschrecken und denken, wir sind ein einziger Mutationshaufen in unserem Körper, sondern die Biologie hat sich über Jahrmillionen Jahre so entwickelt, dass sie eine gewisse Stabilität schafft. Zwischen Veränderung auf der einen Seite, Mutation und Stabilität auf der anderen Seite.
Ich habe zum Abschluss noch eine Frage und bin schon ziemlich gespannt auf deine Antwort, Jörn. Wenn wir über Mutationen sprechen, denken viele ja an etwas anderes als an Krankheiten, nämlich an Superkräfte. Zum Beispiel in Filmen wie X-Men, da bekommen Menschen durch Mutationen Fähigkeiten, wie dass sie fliegen können oder sich selbst heilen können. Wie realistisch ist das eigentlich?
Für einen Science-Fiction-Film ist das realistisch. Aber Ich denke, in der Biologie an sich ist das wirklich Science Fiction. Das bedeutet also, das wird so auf die Art und Weise nicht auftreten. Wir können nicht unsere Erbsubstanz durch Mutationen dazu bekommen, dass wir plötzlich ganz andere Lebewesen werden. Wir werden immer Lebewesen sein, die schrittweise sich in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln. Ob unsere kognitiven Fähigkeiten mit dem erschöpft sind, was wir heutzutage haben, und unsere körperlichen Fähigkeiten mit dem erschöpft sind, was wir heute an Genpool haben, das glaube ich nicht, sondern da wird sich schon noch etwas verändern. Ob das allerdings in die Richtung von X-Men oder sonstigen Superkräften gehen wird, wage ich zu bezweifeln.
Na gut, ich fasse mal zusammen. Mutationen, das sind kleine Veränderungen im Erbgut, die Großes bewirken können. Manchmal führen sie zu schweren Krankheiten wie der zystischen Fibrose. Manchmal bieten sie einen Überlebensvorteil, wie zum Beispiel bei der Sichelzellenanämie. Und manchmal sind sie auch einfach nur still und unbemerkt. Sie sind außerdem extrem wichtig für die Evolution und Anpassungen an äußere Bedingungen. Superkräfte verleihen sie allerdings nur im Kino. In der nächsten Folge geht's weiter mit dem Buchstaben W. Da sind Julia und Jörn zu Gast und das wird eine ganz besondere Folge. Bis dann!